Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Business Ideas, dem Treffpunkt für Visionäre, Macher und Innovatoren. Gemeinsam mit seinen Gästen taucht Kevin Tötmann jede Woche ein in die Geschichten hinter dem Erfolg, entdeckt Ideen, die die Zukunft formen, teilt Erfahrungen, die prägen und lernt aus den Herausforderungen, die stärker machen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Talking Business Ideas.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Business Ideas. Und heute ist Tim Wienberg mein Gast. Tim ist Unternehmer, Scale-Up-Coach und Podcast-Host. Er hat erfolgreich mehrere Unternehmen verkauft, gibt sein Wissen über das Scale-Up-Framework als Coach weiter und mit dem Podcast Bipreneur hat er eine Plattform geschaffen, in der er über das Thema Unternehmensnachfolge informiert und motiviert, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Herzlich willkommen, lieber Tim.
Kevin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich sehr.
Sehr gerne. Wir haben es eingangs mal angesprochen gerade schon. Du bist ein Tausendsasser. Du kannst viel, du machst viel, du hast viel erlebt. Du begleitest jetzt andere Unternehmer. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, also wenn ich da zurück mich besinne, dann war das zum Ende meiner Ausbildung, wo ich das erste Mal, wo ich dann wirklich so ernsthaft für mich entschieden habe, ich will Unternehmer sein. Also ja, da war ich so 22, ich hatte meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann abgeschlossen und ich habe für mich so in meinem Kopf gesagt, ich will mich in meine eigene Unternehmeruniversität einschulen. Und das heißt, was meine ich damit? Ich bin so an den Punkt gekommen, dass ich dachte, ich habe einen großen Drang nach Freiheit und der ist größer als irgendwie wahnsinnig viel Geld verdient oder einen Status oder irgendwie einen Titel in einer Organisation zu haben. Dann mir war die Freiheit wichtiger, meinen eigenen Kalender füllen zu können und daraus ist dann das Unternehmertum gewachsen. Ich habe eine Eventagentur gegründet. Das war so ein bisschen das Logische, dass ich gesagt habe, ich bleibe in der Profession, in der ich gelernt habe. Und habe aber dann so Schritt für Schritt für mich gelernt, was heißt denn Unternehmertum auch zu differenzieren von der Selbstständigkeit. Man beginnt so mit einer Freelancer-Tätigkeit. Also irgendwann habe ich gesagt, ich will eigentlich mehr am und nicht im Unternehmen arbeiten. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden, das ist die Firma Able, heißt sie heute. Mit der habe ich quasi, das war so aus Aluminiumrahmen, da kannst du so eine PVC-Haarfaserplatte vor, Magneten. Und so kann man relativ schnell Messestände in kleinem Format und im großen Format irgendwo hinstellen. Das war sehr nah an dem, was ich gelernt habe. Ich habe meine Ausbildung im Event- und Messebau gemacht. Und so habe ich angefangen, plötzlich ein richtiges Unternehmen aufzubauen, habe mit großen Kunden verhandelt. Wir haben in ganz Europa dieses Messeformat oder dieses Messebausystem, kann man sagen, verkauft. Und wir waren damit relativ erfolgreich, weil wir so die Lücke geschlossen haben zwischen sehr teurem Messebau, wo man wirklich individuell Monteure beauftragen muss, da muss ein LKW hinfahren und so weiter. Und auf der anderen Seite so diese Roll-Up-Banner, die kennst du vielleicht, ne? Die Rolls, die kannst du dir über die Schulter hängen und die kannst du so hochziehen und bei jedem Windstoß fallen die halt um und sehen halt irgendwie total affig aus. Und genau in diesen Zwischenbereich sind wir reingegangen und es war genau massiver Messestand, den kann man sich dennoch in den Kofferraum legen. Kann man immer wieder verwenden, ist leicht mit neuen Hartfaserplatten sozusagen zu bestücken. Und genau, das war so ein bisschen so der Eingang ins Unternehmertum, der dann irgendwie für mich so eine Welt aufgezeigt hat, was man eigentlich machen kann. Und über die Zeit, das habe ich 5 Jahre gemacht, habe das Unternehmen, da gab es dann so eine Wendung auch, dass ich einen Todesfall in der Familie hatte, wo ich dann irgendwie nochmal überlegt habe, okay, was will ich eigentlich vom Leben, wo will ich hin? Und dann kam quasi so ein bisschen daraus der erste Exit, dass ich das Unternehmen dann an zwei Kollegen weitergekauft habe. War jetzt die letzten 10 Jahre noch sehr stark involviert, habe die noch begleitet. Genau, und so ging dann meine unternehmerische Reise von einem Unternehmen zum nächsten. Ich hatte dann so ein bisschen so 1,5 Jahre Freiraum, wo ich für mich entschieden habe, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und hatte sozusagen nochmal Lust, einen IT-Startup zu gründen. So. Und habe auch so von innerlich, habe ich für mich gesagt, so, ich habe ja schon mal einmal alles durchgespielt. Ja? Ich habe Eventagentur, Messebaufirma, also ich habe schon zwei Sachen hinter mir, habe einen Exit hinter mir. Ich weiß ja, wie es geht, also gründe ich jetzt was Neues und das wird ja erfolgreich. Mhm. Und wir haben uns eine Nische rausgesucht, wir haben gesagt, wir bauen Software für Bestattungsbetriebe.
Okay.
So, eine kleine Nische, mhm, wie wir erfahren haben, ähnlich wie in deinem Kontext. Ganz, ganz kleine Nische, total unterdigitalisiert. Also die machen sozusagen ganz viel mit Zettel und Stift zum damaligen Zeitpunkt. Und wir haben den ersten Use Case uns rausgesucht, haben gesagt, okay, es gibt 32.000 Friedhöfe in Deutschland. Für jeden Sterbefall muss ein Friedhofsformular ausgefüllt werden. Wir digitalisieren das jetzt. Und dann kannst du ein bisschen rumklicken und dann hast du so schnell ein Formular ausgefüllt. Und das wäre eine Riesenerleichterung für alle Bestatter. Und haben Geld aufgenommen, haben auch da privat gebürgt für das Geld bei der Bank, weil wir dachten, wir wollen eigentlich erstmal ohne Investoren starten. Und haben die Tür aufgemacht und dachten, jetzt rennen sie uns die Tür ein. Und es ist halt keiner gekommen. Also wir waren so überzeugt von unserer Idee, dass wir dass wir eigentlich dachten, also es muss ja jeder kaufen, ist ja völlig klar. Und es hat erstmal keiner gekauft. Und dann mussten wir über sehr viele Jahre wirklich sozusagen Education machen, mussten die Branche davon überzeugen, warum es jetzt Sinn macht, eher eine Software zu nutzen als Zettel und Stift. Mhm. Und genau, also wir haben dann über 8 Jahre das Unternehmen dann aufgebaut. Ich habe dann irgendwann die Anteile von meinem Co-Founder übernommen, habe das eine lange Zeit quasi alleine betrieben. Und dann sind wir irgendwann so groß gewachsen, dass wir doch Erfolg hatten am Markt. Also irgendwann haben wir den Markteintritt dann geschafft und waren irgendwann in der Größenordnung, wo wir dann auf das Radar nicht des Wettbewerbers, aber sozusagen eines Family Offices aus Norwegen. Die hatten schon in die Branche investiert und waren jetzt auch in dem Buy-and-Build-Ansatz über ganz Europa. Und da waren habe ich 23 verkauft, war noch in der Geschäftsführung ein Jahr. Genau. Und das war so ein bisschen so die unternehmerische Reise. Also ich habe einfach viel unternehmerisch ausprobiert. Und mit diesem Software-Startup war ich bei EO, Entrepreneurs Organization, weltweit eine Organisation, die wirklich sozusagen nur zugänglich ist für Unternehmer, wo es einen engen Austausch gibt, sehr vertrauensvoll. Man kann plötzlich hat so einen Ort und so eine kleine Gruppe an anderen Unternehmern, mit denen man sich austauschen kann. Und dort im Accelerator habe ich eben Nikolai kennengelernt. Nikolai ist der Gründer von ScaleUp. Der hat uns eben Modelle und Herangehensweise unterrichtet. Wie baue ich denn eigentlich ein Unternehmen auf? Also wie mache ich das denn eigentlich strukturiert und nicht einfach so nach Gefühl? Und da habe ich so viele Sachen gelernt und auch mitgenommen, die ich jetzt dann in der Firma integriert habe, dass das eben dazu geführt hat, dass ich die Firma dann auch relativ erfolgreich verkaufen konnte. Also wir konnten eben einfach wirklich Substanz aufbauen, konnten eine gute Equity-Story dann später erzählen, sodass wir eben einen sehr strukturierten Laden eben an den Käufer quasi übergeben konnten. Und das war so für mich der Einstieg zu ScaleUp selber. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren ganz aktiv bei ScaleUp, als ScaleUp-Coach mit dabei und betreue eigene Mandate und Unternehmer, die eben in der gleichen Situation waren, wie ich es in den letzten Jahren war, und unterrichte und trainiere eben dieses Framework Und manchmal fühlt es sich so an, als würde ich irgendwie so durchs Land ziehen und predigen, dass es nichts Besseres gibt. Und tatsächlich mache ich das aber auch, weil ich bisher noch nichts Besseres gefunden habe als dieses Framework. Und ich glaube, jedem Unternehmer würde es helfen, nach einem Framework sein Unternehmen aufzubauen. So, das war jetzt der ganz große...
Ganz kurz Überblick so ein bisschen. Ja, dann gehen wir da mal rein. Also zum einen, wir fangen jetzt ganz kurz bei Scale-Up an und dann möchte ich aber deine Geschichte im Unternehmertum nochmal kennenlernen. Ja, du bist in der Tat der dritte, respektive vierte aktuelle Scale-Up-Coach, mit dem ich gesprochen habe, der gesagt hat, ich habe das Scale-Up-Framework als Unternehmer kennengelernt. Ja. Das hat mich so gecatcht, dass ich Scale-Up-Coach geworden bin. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin zwar kein Scale-Up-Coach, aber ich bin Anwender und das Framework ist tatsächlich extrem gut. Und ich bin so frei, mal dein Konjunktiv rauszustreichen. Es würde nicht jedem helfen, sondern es wird jedem helfen, dieses Framework anzuwenden. Vielleicht nicht alles davon, aber die Basics sind immer brutal hilfreich. Und sowohl bei Frank war es so, bei Niklas, bei Victoria, jetzt bei dir. Also von vier Leuten, unabhängig voneinander, ihr habt euch alle nicht abgestimmt. Das muss schon stimmen.
Ja. Ja. Genau. Also vielleicht sozusagen, um da kurz vorzugreifen. Wir haben eine relativ harte Tür. Ja? Also wer bei uns Scale-Up-Coach werden möchte, braucht einen entsprechenden Track-Record. Der muss Unternehmer gewesen sein, der muss irgendwie eine Firma in eine signifikante Unternehmensgröße gebracht haben. Wir sagen so ein bisschen immer, der muss mal sozusagen in der Arena gestanden haben. Ne? Also das geht dir als Unternehmer vielleicht ähnlich. Du willst nicht von irgendeinem Berater einen theoretischen Input haben, im Sinne von, das müsste man als erfolgreicher Unternehmer so machen, sondern du willst mit jemandem sprechen, der das halt auch mal erlebt hat, der wirklich unternehmerisch die Verantwortung für mehrere Mitarbeiter eben getragen hat. So. Und dieses Scale-Up-Framework basiert eigentlich auf vier Dimensionen, vier Handlungsbereichen, die jede Firma eigentlich für sich im Blick haben sollte. Das eine ist sozusagen People, also wir in jeder Organisation hat irgendwie mit Menschen zu tun, wir Mitarbeiter, Lieferanten und so weiter. Also People, dann Strategy. Wir müssen immer irgendwie gucken, dass wir eine Idee für die Zukunft haben, wie wollen wir strategisch vorgehen. Execution, ja, wir haben Prozesse in der Organisation, irgendwas muss von einer Person zur nächsten übergeben werden, das ist vielleicht ein Werkstück oder das sind Informationen. Und Cash. Wir brauchen am Ende des Tages Geld zum Atmen. Ja? Also es geht nicht darum, jetzt einzig und allein den Gründer reich zu machen, sondern wir brauchen irgendwie Geld, wir müssen unsere Steuern bezahlen, wir müssen Löhne bezahlen, wir müssen so wirtschaften, dass die Firma sozusagen gut atmen kann. Und da natürlich die Frage auch ist, gelingt es das eben aus den Eigenmitteln so gut Cash zu generieren, dass wir auch innovativ sein können und damit sozusagen auch einen Blick für die Zukunft haben und auch wachsen können. Und diese vier Dimensionen klingen erstmal relativ simpel, ja, geben aber einen sehr, sehr guten Ankerpunkt, um eben auf das eigene, auf die eigene Organisation zu gucken.
Ja, absolut. Und du hast ja damals aus zwei Unternehmungen schon deine Erfahrungen sammeln dürfen damals einem abgeschlossenen Exit. Der eine war ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als du bei EO warst und Nikolai kennengelernt hast, schon in deinem Kopf. Und du hast ihn dann mit Scale-Up nochmal perfektioniert. Ja. Du konntest und kannst natürlich aus diesen Erfahrungen jetzt zehren. Und ich gebe dir zu 100% recht. Ich möchte hier keine Berater sitzen haben, die mir irgendwas erzählen, was sie in ihren Lehrbüchern gelernt haben und aber eigentlich gar keine Erfahrung haben, als Unternehmer. Das meine ich nicht böse. Die haben sicherlich in ihren Fachgebieten sehr viel drauf. Aber unternehmerisch, wer soll denn da etwas coachen, Erfahrungen teilen? Weil am Ende des Tages, aus meiner Sicht, geht es in diesem Coaching auch viel um das Teilen von Erfahrungen. Mhm. Und aus diesen Erfahrungen mal den Blickwinkel wieder zu verändern. Am Ende kannst du dir einen Steuercoach reinholen, du kannst ja, weiß ich nicht, was, einen Produktionscoach holen, whatever, keine Ahnung. Das kannst du viel mit Theorie machen, aber die Praxis ist einfach das, was das Bild rund macht. Und da brauchst du keinen. Und am Ende hast du ja, aber online ganz viele Coaches, die dir sagen, weiß nicht, kauf Immobilien zur Kapitalanlage, kauf Aktien, mach dies, mach jenes. Hey, lieber Coach, mach mal dem mal das ganze Spiel um, halt dir mal einen Spiegel vor, wie viele Immobilien hast du denn selber? Wie viele Aktien hast du selber? Wie viel davon? Blablabla. Ja, am Ende verdienen ganz viele von denen einfach nur übers Coaching ihr Geld, haben aber von dem, was sie da tun, operativ gar keine Ahnung. Ja, und das ist bei Scale-Up eben anders.
Ja, also wir versuchen sozusagen immer so ein bisschen auch dem Leben einzuhauchen. Wir glauben, so richtig, richtig Unternehmer wirst, und das können wir mal, weiß nicht, ob das in deinem Fall irgendwie auch der Fall ist, aber man wird ja Unternehmer nicht in guten Zeiten. Ja, man wird Unternehmer in den schlechten Zeiten, wenn es regnet. Ein richtiger Unternehmer, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, ein richtiger Unternehmer ist man erst dann, wenn man einmal im Leben die Löhne vom Privatkonto bezahlt hat. Das ist hoffentlich nicht bei jedem der Fall, aber wenn es halt mal richtig scheiße läuft, die Wirtschaft geht runter, die Aufträge brechen weg, irgendwas passiert und man steht plötzlich als Unternehmer da alleine, weil die mit den Mitarbeitern kann ich nicht drüber sprechen. Ja? Wenn ich mit den Mitarbeitern gerade erzähle, dass der Firma gerade schlecht geht. So. Mit meiner Partnerin oder meinem Partner traue ich mich vielleicht irgendwie auch nicht drüber zu sprechen. Der Steuerberater guckt eigentlich immer nur in die Vergangenheit, der guckt nicht mit mir in die Zukunft. Ja? Also ich habe eigentlich um mich herum niemanden so richtig, mit dem ich irgendwie wirklich offen sprechen kann. Und dazu kommt ja auch noch diese Hürde, überhaupt zu offenbaren, ich, der große Unternehmer, der natürlich nach außen zeigt, dass ich total toll bin, ich habe ja eigentlich gerade ein richtig scheiß Problem. Und diesen Kreis an Unternehmern, den gibt es bei EO, da kann ich in einem vertrauensvollen Verhältnis wirklich meine Schwachpunkte offenlegen und werde nicht verurteilt für die Situation, wie sie gerade ist. Und dann auf der anderen Seite ist es sozusagen das Coaching, was wir natürlich begleiten. Wir beraten eben genau in solchen Phasen halt, dass wir der gute Sparringspartner für den Unternehmer selber sind, weil wir einfach sagen, haben es erlebt, wie es ist, wenn man in der Arena sitzt und kämpfen muss.
Voll. Krass. Ja. Du bist sehr jung Unternehmer geworden. Wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, du hast gesagt, mit 22 hast du das erste Unternehmen gegründet, mit 27, also 5 Jahre warst du dabei, hast du den ersten Exit gehabt, du kommst aus der Veranstaltungsindustrie, Branche, hast dich da viel bewegt und hast dann eigentlich von einem kompletten, ich sage jetzt mal blöd, Offline-Geschäft oder Offline-Kundenkreis geswitcht Richtung IT und eine Software gebaut. Wie kam das, dieser komplette Interessenswitch?
Also ich hatte schon immer ein Interesse für Startups. Ich glaube, für die ganze Gründerszene war schon immer ein gewisses Interesse da, unternehmerisch tätig zu werden, wie funktionieren Geschäftsmodelle. Dazu kam, dass in meinem Netzwerk einige Bestatter waren und Bestatter arbeiten sozusagen tendenziell genauso wie Eventagenturen. Ja, die organisieren sozusagen immer, gehen sozusagen, kommt immer ein Auftrag rein, in dem Fall der Sterbefall, und man organisiert dann sozusagen zu einem Punkt, wo es irgendwie alle stehen. Ja, das ist dann die Trauerfeier. Da muss sozusagen die ganzen Papiere müssen erledigt sein. Man muss eben halt auch viel organisieren. Und die dritte Dimension war dann eben IT. Ich habe schon irgendwie ein IT-Interesse gehabt. Ich kann keine Software entwickeln. Aber sozusagen Digitalisierung hat mich schon immer fasziniert. Das kommt sozusagen schon auch aus der Kindheit, wo ich dann viel mit dem Computer, sag ich mal, unterwegs war. Ja. Und ich habe mir dann damals halt einen Co-Founder geholt, einen CTO, der halt den ganzen technischen Part abbilden kann. Und ich habe mich eben ganz bewusst auf den ganzen Marketing- und Business-Teil konzentriert und bin von Bestatter zu Bestatter gefahren und hab unsere Software da vorgestellt. Und in der Kombination mit, er ist für den technologischen Part und ich für den Business-Part sozusagen zuständig, hab das die ersten Jahre auch ganz gut funktioniert. Irgendwann später sind wir dann getrennte Wege gegangen, das ist auch irrelevant, warum. Dann habe ich tatsächlich die Gesamtfirma übernommen, habe mich auch in das Thema IT einfach sehr, sehr tief reingearbeitet, um zu verstehen, wie entwickelt man eigentlich gute Software, wie macht man eigentlich sozusagen iterative Softwareentwicklung, wie kann man gutes Produktdesign machen und so weiter. Also so eine Software auch so zu bauen, dass sie gerne genutzt wird. Ne? Du kennst bestimmt Software, wo es immer noch ätzend ist, links und rechts zu klicken. Und das, was wir halt eben auch machen wollten, war so ein bisschen eine Software zu bauen, die sticky ist, also die wirklich Spaß macht, wo die Leute dann Lust haben, auch mitzuarbeiten, weil das eben dann das Alleinstellungsmerkmal war dem Wettbewerber gegenüber. Wir sind leichter zu bedienen, wir sind günstiger und wir sind in der Cloud. Das waren so ein bisschen die Kernelemente. Und das war für damals Software as a Service schon üblich im normalen Markt. Und wir haben das halt in den Bestattungsmarkt übertragen und gesagt, da geht es auch. Und die Bestatter brauchen halt eben dann doch ganz, ganz, ja, oder etwas andere Prozesse und können halt nicht einfach eine normale Rechnungslegungssoftware nehmen. Also das war so ein bisschen, dass da viele Parameter und viele Dimensionen zusammengekommen sind, wo wir gesagt haben, es macht total Sinn, da ein Startup für explizit für diese Nische und für diese Branche zu finden.
Also verstehe ich es jetzt richtig, dass das so ein bisschen das ERP, die ERP-Lösung für Bestattungsinstitute genau. geworden ja, ist.
Genau. Okay, also das ist im Prinzip genau der Part. Also wir sind klein gestartet, aber wir haben es dann eben entsprechend natürlich ein ganzes Suite daraus gebaut. Also man kann damit Termine koordinieren, To-Dos verwalten, Rechnung schreiben, natürlich die ganzen Bestellungen, Warenwirtschaftssystem. Also wir haben so den ganzen Kosmos für Bestattungsbetriebe dann darin abgebildet und hatten dann irgendwie auch ein bisschen breiter in Richtung Lieferanten und Hinterbliebenen geguckt, als sie es dann gerade verkauft haben. Also im Prinzip ist es so ein bisschen der digitale Kosmos für Bestattungsbetriebe.
Wahnsinn. Auch was, du hast es eben selber gesagt, eine Nische, die ja dir vielleicht vorher gar nicht so bewusst war, aber am Ende auch eine der Branchen, die traditionell einen relativ konstanten Auftragseingang hat. Ja, traurige Geschichten, aber es gehört halt dann zum Leben auch irgendwo dazu. Und ich habe mal irgendwann diesen Spruch gehört, gestorben wird immer. Das ist so. Und warum dann nicht mit dem bestmöglichen Service noch versorgen?
Ja, genau. Also da gibt es ganz spannende Zahlen. Also man sagt sozusagen so ungefähr 1% der Gesellschaft verstirbt pro Jahr. Das sind so irgendwie 800 bis 900.000 Sterbefälle im Jahr. Und das sind irgendwie 5.000 bis 6.000 Bestatter in Deutschland, die quasi diese Sterbefälle abwickeln. Genau. Und das ist an sich, muss man sagen, auch ein Riesenmarkt. Also weil darum herum sind, gibt es da noch Misärge und dann gibt es noch die ganzen Urnen und dann gibt es die ganzen Friedhöfe, die eigentlich überwiegend staatlich sind, aber eben dann teilweise auch noch inzwischen immer mehr in private Hand reinkommen. Auf jeden Fall diese Friedwälder, wo man dann unter so einem Baum begraben werden kann. Also auch da in so einer recht konservativen und alten Branche tut sich sozusagen was. Man könnte von Innovation sprechen, aber es ist ein sehr beständiges Geschäftsmodell als Bestatter. Kann ich übrigens auch empfehlen für alle Leute, die zuhören, die in die Unternehmensnachfolge gehen wollen. Gerade im Bestattungsbereich gibt es gerade viele Bestattungsinstitute, die händeringend nach einem Unternehmensnachfolger suchen.
Brauchst du dafür irgendwelche Qualifikationen?
Nee, es gibt Soweit ich es erinnere, gibt es keine offizielle Meisterpflicht. Also es gibt es ja in einem anderen Handwerk, dass es eine Meisterpflicht gibt. Das gibt es im Bestattungswesen nicht. Die Verbände versuchen das immer noch weiterhin durchzudrücken, dass da mehr Meisterpflicht vorhanden ist, um so ein bisschen die Qualität natürlich zu sichern. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die auch einfach Bestattung nicht mehr nur als trauriges Erlebnis und als ich bringe jemand unter die Erde sehen, sondern eigentlich auch eher als Trauerarbeit, Trauerkultur, die quasi drumherum noch mehr Dienstleistungen anbieten. Darum, nee, gibt keine Beschränkung, kann jeder eigentlich ein Bestattungsinstitut öffnen.
Wahnsinn. Also auch da tatsächlich als Nachfolge, ich kann mir das, also ich für mich jetzt vielleicht nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine sehr interessante Branche ist, ja, auch wenn die vielleicht von außen sehr angestaubt erscheint. Gerade dann, du hast gerade selber gesagt, wenn du da Innovation mit reinbringst, kannst du dir auch den Markt selber so ein bisschen schaffen und Innovationen mit reinbringen tatsächlich. Ja. Wie ist das? Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz mehr oder weniger gesagt, so Friedhöfe könnten auch oder werden immer mehr privatisiert, beziehungsweise so Friedwälder. Wenn ich jetzt ein Waldgrundstück habe, könnte ich daraus einen Friedwald machen?
In der Theorie ja. Ich glaube, auch das braucht sozusagen die Berechtigung von der öffentlichen Hand. Das muss bewilligt sein. Ich glaube, dass das Feld ist aber sozusagen schon relativ gut abgegrast. Also es gab da vor 15 Jahren gab es so die Firma Friedwald hat wirklich innerhalb von 5 Jahren einmal in ganz Deutschland überall Friedwälder eröffnet. Wahnsinn, die haben wirklich, und die haben einfach dann auch noch so einen wahnsinnigen Zulauf bekommen, weil es natürlich eine sehr attraktive Bestattungsart ist, die ist sozusagen pflegearm, ne? Und auch das Gefühl von, ich werde unter einem Baum beigesetzt, fühlt sich für viele einfach total attraktiv an. Ich hinterlasse meinen Kindern irgendwie nicht, dass die noch irgendwas pflegen müssen und Grabpflege und ein Blümchen stellen müssen, sondern ich bin wieder in der Natur zurück. So, das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und damit haben die einen absoluten Nerv getroffen. Innerhalb von kürzester Zeit wirklich war ganz Deutschland, also gibt es seitdem in ganz Deutschland diese Friedwälder. Gibt auch andere Wettbewerber inzwischen und es gibt auch tatsächlich einzelne Personen, die das theoretisch anbieten können. Das ist mit einer gewissen Genehmigungspflicht verbunden. Klar. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wie das heutzutage ist.
Spannend. Okay, was mich jetzt mal interessieren würde, du hast ja zwei Unternehmen gegründet, zwei verkauft. Wie lief das ab? Also welche Strukturen hast du in deinem ersten Unternehmen geschaffen? Wie viele Mitarbeiter wart ihr, wenn du darüber sprechen kannst? Wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Und wie kam das dann, dass ihr oder dass du, das war ja dein Unternehmen, das dann verkauft hast? Wie war so der Prozess dahinter? Und dann danach gerne, wie hat sich das bei deinem zweiten Unternehmen dann gewandelt?
Ja, genau. Also ich kann ein paar Hinweise geben. Auch da sind die Zahlen nicht alle öffentlich. Genau, also wir waren so rund ein Team von 8 bis 10 Mitarbeitern, als ich das Unternehmen weitergegeben habe. Und wir haben sozusagen im europäischen Raum sozusagen dieses Messebausystem verkauft. Ein Umsatz so ein kleiner Millionenbetrag, also zwischen 1 und 2 Millionen war so bummelig im Jahresumsatz. Das war für mich schon sozusagen eine Unternehmensgröße, die mir total brillant war. Ne? Das war wirklich richtig, richtig super. Und von den Strukturen her war das halt sozusagen einfach learning by doing. Ich habe die Dinge so getan, wie ich sie gefühlt gemacht habe und wie sie für mich logisch klangen. Natürlich habe ich mich irgendwie auch, ich habe mir angelesen, habe überlegt sozusagen, wie funktioniert Unternehmertum, habe Seminare besucht und so weiter. Aber ich habe die Dinge sozusagen einfach ausprobiert und dann teilweise eingeführt. Hatte zu dem Zeitpunkt keinen Sparringspartner und auch kein Coach. Also muss ich sozusagen sagen, hätte ich wahrscheinlich dann nochmal irgendwie sehr viel besser verkaufen können. Wie hat sich das ausgewirkt? Ja, also erstmal gar nicht, weil ich ja dachte dann, jetzt hab ich ja die Welt verstanden. Jetzt bin ich ja der, auch wenn es ein kleiner Exit ist, so, aber so, ich weiß ja jetzt, wie es geht. So, ne? Und hab dann die zweite Firma halt einfach so aufgebaut mit dem Wissen, was ich hatte. Und ja, bis ich dann natürlich da wieder an neue Grenzen gestoßen bin, weil IT einfach ganz anders funktioniert, weil die Märkte dann ganz anders fangen, weil wir, wie vorhin schon erzählt, wir haben die Tür aufgemacht und ist keiner gekommen.
Ja.
Und da waren auch so Situationen, wir haben eben Geld von der Bank aufgenommen, haben privat gebürgt dafür. Und bis ich dann gelernt habe, Softwareentwicklung ist meistens sehr viel langsamer als gedacht und sehr viel teurer als gedacht. Also ist uns nach 2 Jahren das Geld ausgegangen. Und ich war auch so weit, dass ich überlegt habe, okay, dann müssen wir die Firma jetzt in die Insolvenz schicken. Aber, ach scheiße, ich hafte dafür ja, fürs Privat. Also plötzlich beginnt man sich damit auseinanderzusetzen, was heißt denn eine private Bürgschaft? Also wer bürgt denn für was? Es ist ja gar nicht 50-50, sondern ich bürge ja im Zweifel für die Gesamtsumme, auch wenn wir zu zweit unterschrieben haben. Und dann ging auch so ein bisschen Konflikte natürlich zwischen uns Gründern und ne, dann beginnt so ein klassisches Fingerpointing, du hast aber, ich habe aber, du hast aber. Beide im gewissen Rahmen unerfahren mit solchen Situationen, bis wir dann halt irgendwann ein Agreement für uns hatten, das dann habe ich halt weitergemacht. Genau, und dann durch sozusagen das Coaching auch aus diesem Accelerator habe ich dann langsam begonnen, eben Strukturen einzubauen. Also wirklich zu gucken, was für Leute haben wir da, funktionieren die so, wie ich mir das vorstelle? Was stelle ich mir denn eigentlich vor? Ne? Also auch da nochmal zu hinterfragen, was ist meine Strategie, wo will ich eigentlich hin, was sind meine Ziele, aber auch zu sagen, was sind die Pfeiler, die ich einramme und sage, okay, warum sind wir eigentlich angetreten? Was ist das höhere Ziel? Ja, was haben wir für eine DNA? Wie ticken wir eigentlich als Organisation? Wollen wir mehr die Hands-on-Leute oder wollen wir eigentlich eher die Leute, die ein bisschen schludrig sind, oder? Also ja. Das gibt es ja sozusagen auch ganz verschiedene Grundlagen dafür. Genau, und wir waren dann zu Spitzenzeiten waren wir so knapp 25, 30 Leute. Wir haben irgendwann noch mal ein bisschen reduziert von der Anzahl der Mitarbeiter, weil es dann auch so ein bisschen stagnierte. Und wir uns aber auch so ein bisschen teilweise zwischenzeitlich ein bisschen im Chaos verzettelt haben, ja, weil auch da, ich dachte, ich weiß, wie jetzt in die 10 Leute gehen, jetzt bin ich bei 25, weiß ja immer noch alles und plötzlich kommen neue Probleme, ja, die Probleme von einem 10-köpfigen Team sind nicht die von 25 oder von 30 und nicht die von 100, genau, dann haben wir nochmal reduziert und das war dann eigentlich quasi auch der Zeitpunkt, wo wir dann übergeben haben an den Wettbewerber. Die Bewertung war auch so mittel siebenstellig. Mhm. Und genau, das war so ein bisschen der Umfang, an wo wir dann sozusagen an den übergeben konnten. Aber weil wir eben die Hausaufgaben mit dem Scale-Up-Framework hatten, konnte ich eben relativ gute Equity-Story erzählen, konnte eben erzählen, so, ja, wo kommen wir her, was haben wir als Ziel, wer sind unsere Kernkunden, also wir konnten so ein bisschen dieses große Big Picture aufzeigen und damit einfach auch sozusagen signalisieren, wir haben hier einen relativ guten und sauberen Laden, der Potenzial hat, wenn da jetzt nochmal externes Geld reinkommt. Und ja, ich hätte mich auch nochmal committen können und auch nur ich hätte auch einfach Investoren an Bord holen können. Dann hätte ich mich aber nochmal um sicherlich 5 oder 8 Jahre committen müssen, diese Firma nach vorne zu bringen. Und ich war so ein bisschen, wie sagt man das jetzt politisch korrekt, ich hatte mal wieder Lust, mit Lebenden zu sprechen und nicht immer nur über den Tod zu sprechen. Ne? So,
ja.
Also ich war so ein bisschen irgendwann auch müde von der Bestattungsbranche. Und war happy, dann ehrlich gesagt wirklich einen Gesamtexit zu machen an die Firma, die genau, ich wäre dann sozusagen irgendwo angestellter Geschäftsführer und da für mich so das Thema Freiheit so groß ist, habe ich dann für mich entschieden, jetzt ist ein guter Moment, auch aus der Firma gesamtheitlich auszusteigen.
Ja, finde ich stark. Und Bist du damals in der Gründung schon angetreten zu sagen, ich verkaufe das Unternehmen irgendwann? Also jetzt deine zweite Gründung oder der ersten würde ich unterstellen, da nicht. Da hast du gedacht, naja, das mache ich jetzt weiter oder da fange ich an. Das war deine erste unternehmerische Station. Die Chance war da, dann hast du sie wahrgenommen. Bist du bei der zweiten direkt so angetreten zu sagen, jo, jetzt bauen wir was, was wir verkaufen können? Oder war das dann, blöd gesagt, ein angenehmer Nebeneffekt?
Also, ich glaube, ich bin noch nie angetreten, um einfach nur des Verkaufenswillens. Ne? Also das gibt es, da wird eine Opportunity genutzt. Ich glaube hier die Samba-Brüder haben ja quasi oft Modelle aus den USA einfach kopiert, um sie sozusagen hier groß zu machen, um sie dann zu verkaufen. Ein valides Geschäftsmodell finde ich nicht so faszinierend, weil ich irgendwie so ein bisschen eher an Substanz und an Langfristigkeit irgendwie denke oder glaube. Und darum, ich bin immer sozusagen herangetreten mit der Frage, okay, wie können wir eigentlich unternehmerisch die Welt einen Tick besser machen? Ne? Also was können wir eigentlich unternehmerisch an Innovationen in die Welt bringen? Und hatte eine Zeit lang eben auch eine gewisse Aversion sogar Investoren gegenüber, ne? Weil sozusagen immer ein bisschen das ging für mich einher mit dem klassischen Bild der Heuschrecke. Und ich glaube, das ist, davon bin ich heute weit entfernt, weil ich merke, wie gut Investoren eben auch zu einer Innovationsbereitschaft eben beitragen können. Auch wenn es natürlich sozusagen Einschränkungen gibt, irgendwelche Reporting-Pflichten und so weiter. Das sind aber alles Dinge, die mir als freiheitsliebender Mensch ein bisschen widersprechen. Ne? Also musst du plötzlich Monat für Monat Reporting und irgendwie du musst ja zum Rapport stehen und Frage und Antwort. Das ist nichts, was ich gut kann, sag mal, ne? So. Und genau. Aber es war sozusagen nie von Anfang an so, dass ich dass damit der Exit angestrebt war als direktes Ziel, sondern eher als Nebeneffekt, der sich dann sehr gut so ergeben hat. Heute denke ich, jede Firma oder jeder Unternehmer sollte sich über einen Verkauf sozusagen Gedanken machen, weil spätestens das eigene Alter irgendwann dazu führt, dass man das Unternehmen in neue Hände geben muss. Ja. Also sei es ein interner Nachfolger wie in deinem Fall oder es gibt einen externen Nachfolger, einen Mensch, der das kaufen will oder es gibt halt einen Fonds oder einen institutionellen Investor, der dein Unternehmen kauft. Das sind alles, das muss jeder für sich entscheiden, das sind alles valide Varianten, aber irgendwann sind meine persönlichen Grenzen gesetzt. So. Einfach aus biologischer Sicht.
Absolut. Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Ich würde behaupten, genauso wie es, in dem Leben dazu gehört, sich irgendwann mit dem Tod halt zu beschäftigen, gehört es im Unternehmerischen auch dazu, sich damit zu beschäftigen, was ist denn, wenn ich nicht mehr da bin? Wer macht das Ganze weiter? Zu sagen, naja, ist mir eigentlich egal, was da mit dem Unternehmen passiert, bedeutet auch, ist mir auch egal, was mit den Mitarbeitern passiert. Und da zugegebenermaßen habe ich bisher persönlich keinen Unternehmer kennengelernt, der diese Einstellung hatte, sondern das waren alle so, ich will, dass das Unternehmen weitergeht, ich will, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und die machen sich leider Gottes aber auch zu spät Gedanken. Also würdest du sagen, man sollte immer so einen Nachfolgeplan in der Tasche haben, ich sage jetzt mal, um eine Zahl zu haben, ab dem Alter 50, 55?
Ich würde wahrscheinlich inzwischen predigen und sagen, ja, hatte ich das damals auf gar keinen Fall. Ne? Also ich hatte das, wusste da, habe mir darüber nicht konkret Gedanken gemacht, sondern es war immer die Option, ja, irgendwann werde ich es natürlich weitergeben müssen, aber ich hatte es nicht irgendwie konkret im Hinterkopf und irgendwie in so einem Planungshorizont. Wir von ScaleUp sagen ja eigentlich, dass wir ganz gerne ein Wertversprechen abgeben. Also das, was wir mit dem Coaching und mit der Begleitung von Unternehmern halt auch herstellen wollen, sind drei Dinge. Wir wollen sozusagen scalable. Ja, wir wollen, dass du eine Firma aufbaust, die skalierfähig ist. Und skalierfähig heißt sozusagen, die soll sozusagen unter Last auch wirklich funktionieren. Ja. Das zweite ist, wir wollen dazu beitragen, dass eine Firma investable ist, also attraktiv für Kunden, für Investoren, für Banken. Also eher eine Situation herstellen, wo Leute zu dir kommen und sagen, hey, das klingt nach einem coolen, soliden Business, gute Erträge und so weiter. Hast du Lust, wir hätten Lust zu investieren oder wir hätten Lust, irgendwie uns daran zu beteiligen, damit du irgendwie noch erfolgreich bist.
Ja.
So. Und die Entscheidung aber immer noch bei dir liegt, ob du es machst oder nicht. Genau, und das dritte ist sellable, also du bist in der Lage, dein Unternehmen zu verkaufen. Und damit meinen wir nicht, du musst sie verkaufen, sondern du bist jederzeit in der Lage.
Ja.
Du hast die Grundstrukturen so gebaut, dass du als Inhaber nicht mehr abhängig bist von, ne, also du bist, es gehen nicht mehr alle Sachen über deinen eigenen Tisch. Es muss, es können eigenständige Entscheidungen getroffen werden. Du hast eine Führungsstruktur, die das Tagesgeschäft, so das ganze Operative einfach gut in der Hand hat. Und dann wären das so Indizien, die dafür sprechen, dass eine Firma eben auch sellable ist und du als Unternehmer dann, ja, unabhängig von der Organisation überleben kannst. Genau. Mhm.
Jetzt aus deiner Erfahrung, was glaubst du dann in diesen Prozessen sind so die größten Hürden oder auch die größten Fehler in der Denkweise von Unternehmern?
Mein eigener Fehler war immer, dass ich wusste, was jetzt als nächstes kommt. So, oder ja, dass ich immer sozusagen am besten wusste, wie ich es mache, bis ich irgendwann wirklich in so einen demütigen Reflexionsprozess gekommen bin und ich plötzlich mit anderen auf gewissen Sachen sozusagen rumgedacht habe. Ne? So, wie könnte man es machen? Ah, ich würde jetzt A vorschlagen und jemand anderer sagt B und dann sage ich so, ah ja, okay, valide. Ja, also erstmal in diese Offenheit reinzukommen, dass jemand auch eine gute Idee hat, weil wir Unternehmer sind ja, ne, tschakka, wir haben das Unternehmen aufgebaut und dann gerade wenn du erfolgreich bist, dann kann man ja auch sagen, was willst du denn? Ich habe hier irgendwie 30 oder 100 Mitarbeiter. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Ja. Und dann aber dennoch die Offenheit zu haben, zu lernen. Das ist im Prinzip eigentlich so ein bisschen das. Es gibt ein schönes Buch, Good to Great, von, jetzt fällt mir der Autor nicht ein, Jim Collins, genau.
Ja,
der tatsächlich sich sozusagen an, der hat knapp 20.000 Unternehmen sich angeschaut, hat wirklich geguckt, was sind die wirklich erfolgreichen? Und zwar nicht nur die, die ein bisschen erfolgreicher als die anderen, sondern was sind so die wirklichen Ausreißer? Und hat da sozusagen elf Unternehmen identifiziert und hat sich die genau angeguckt. Und hat wirklich geguckt, was machen die anders? Und das, was die wirklich anders gemacht haben, waren insbesondere in der Führung, ja, also die Führungskräfte, insbesondere auch mit dem CEO, ist mit dem C-Level. Und auch da nochmal geguckt, was machen denn diese Führungskräfte anders? Und es waren im Prinzip zwei Dinge. Das eine ist Lernbereitschaft und das zweite ist Disziplin. Ja, also haben wir eine Routine und eine Disziplin in den Prozessen und in den Dingen, die wir tun?
Ja.
Ja. Und das zweite, haben wir die Offenheit, über unsere eigenen Fehler nachzudenken und daraus zu lernen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber das waren die beiden Dinge, die dazu geführt haben, dass die wirklich, dass diese Führungsmannschaft einfach ein Unternehmen aufgebaut hat, was signifikant erfolgreicher war als alle anderen. Und also 11 aus 20.000, ne?
So. Ja. Also runtergebrochen, eigentlich, und jetzt auch wieder da ein bisschen überspitzt, die schlechten Unternehmer können immer alles und wissen alles und sind da zentral im Unternehmen, und die wirklich guten Unternehmer eigentlich, die scheuen sich nicht, Fragen zu stellen und auch Leute einzustellen, die ja offensichtlich besser sind als sie.
Ja, genau. Also könnte man so in die Richtung gehen. Man muss ja sagen, Unternehmer sind ja erstmal per se, oder man könnte mal sagen, so so Alpha-Tiere. Ja, auch da zeige ich jetzt mal so ein bisschen zugespitzt. Ne? Also man, das sind ja meistens dann Menschen, die sagen, ey, ich weiß es irgendwie besser und ich gründe jetzt meine eigene Firma. Und dann sind sie in der ersten Phase sind sie auch in dieser Position, sie sind der Chef, sie müssen sagen, wir gehen links oder wir gehen rechts rum. Ne? Das ist auch so ein antrainiertes Muster. Und irgendwann kommt man aber eben als Unternehmer in eine Phase, die einem bisher unbekannt war. Ja, vielleicht hat man davor 100 Leute gemanagt als Angestellter, ja, aber jetzt ist man plötzlich verantwortlich, die Löhne am Ende des Monats irgendwie wirklich zahlen zu müssen. Also es ist eine neue Erfahrung, die so ein vielleicht erfolgreicher Manager jetzt plötzlich als Unternehmer macht, die er vorher eben nicht hatte. Ne? Plötzlich hat er da einen erfahrungsblinden Fleck, den er bisher nicht kannte. Und dann auch sozusagen in so Wachstumsphase, wenn jemand von 20, 30 auf 50, auf 100 Mitarbeiter kommt, die Probleme verändern sich. Und dementsprechend ist der Unternehmer gut darin beraten, eben offen zu sein für, ja, meinetwegen habe ich das Problem jetzt hier auf der Basis von 30 Mitarbeitern gelöst. Mit 50 kommen aber neue Probleme, ja, und mit 100 kommen wieder neue Probleme. Und da diese Offenheit für sich zu behalten und zu sagen, ich lerne und verstehe und bin offen dafür, was mir sozusagen andere Leute aus ihrem Sichtfeld sozusagen geben. Und das finde ich ganz spannend, wenn wir so aus diesem sehr starken Muster kommen, zu sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die alles wissen müssen, weil alle gucken zum Chef. Und diesen Entwicklungs-, diese Transformation zu machen hin zu, ich stelle eigentlich nur noch Fragen, weil ich bin eigentlich der Dümmste im Raum, führt ja dazu, dass ich viel mehr Datenpunkte bekomme. Ja? Weil ich plötzlich von der Buchhaltung kriege ich Datenpunkte. Wie guckt sie auf die Situation? Ja? Aus dem Vertrieb, ja, auch der, da ist ja jemand, der guckt auf die gleiche Situation. Und aus Marketing, aus Produktion, also wir gucken alle aus verschiedenen Perspektiven, gucken wir auf ein gemeinsames Problem. Und so kriege ich ja als Unternehmensinhaber maximale Datenpunkte und meinetwegen muss ich immer noch derjenige sein, der entscheidet, der die finale Entscheidung trägt, aber ich kann auf einer viel größeren Basis an Datenpunkten meine Entscheidung treffen, aber das muss ich halt eben vorher zulassen. Ja, wenn ich das nicht zulasse, ja, weil ich überall immer nur sage, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so, dann cutte ich diese Datenpunkte und beraube mich eigentlich quasi einer wirklich guten Entscheidung.
Ja, hundertprozentig tatsächlich. Also am Ende, du hast es gerade bildlich sehr schön umrissen, solltest du übertrieben gesagt der Dümmste im Raum sein und eigentlich nur der Connector sein. Ja? Also ich pack alles zusammen und dann funktioniert das schon. Mhm. Weil fachlich hast du die These ja letzten Endes in den Raum gestellt, was die Kompetenzen irgendwo angeht.
Und das ist auch ein spannendes Entwicklungsfeld von vielen Unternehmern. Ja? Also wenn wir starten, wir starten eine Organisation, das Erste, was wir machen, wir geben Aufgaben ab, die uns unliebsam sind. Ne? Also in meinem Fall Buchhaltung, ja, Belege sortieren. Ja, boah, ne? Also habe ich überhaupt keine Freude dran und ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die daran Freude haben und denen das Spaß bringt. So, super, alles klar. So, wenn jetzt eine Firma dann irgendwie wächst, so, dann holst du dir natürlich sozusagen Dinge, also Firmen, du holst dir eigentlich Mitarbeiter rein, die gewisse Kompetenzen haben. Und irgendwann kommt aber der Punkt, dass du das, was du selber gut kannst, auch abgeben musst. Ja, wenn du immer der gute Vertriebler warst, das ist super für die ersten bis zu 30 Mitarbeitern, aber irgendwann ist das etwas, was du eigentlich abgeben müsstest und du als Unternehmer in eine neue Rolle reinwachsen musst. Oder du kannst ja natürlich auch einen Geschäftsführer einstellen, das kostet natürlich entsprechend, klar. Aber diese Transformation als Geschäftsführer und als Inhaber, dass man die im Blick behält, dass die sich eben weiterentwickelt, je nachdem, wie schnell deine Organisation wächst und dass dann irgendwann dieser Punkt kommt, hier muss ich jetzt wirklich eine liebsame Aufgabe, etwas, was ich gut kann, was mir Freude macht, was mir Energie gibt, die muss ich abgeben an jemanden, der noch besser ist als ich, ja, weil der sich wirklich darauf so spezialisiert hat. Und das widerspricht vielleicht manchmal einfach so der eigentlichen Herangehensweise von uns Unternehmern. Ja? Das, was wir gut können, das, da bleiben wir dran.
Mhm. Jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, die du als Unternehmer erlebt hast, was war dein größtes Learning? Oder anders, auch sehr spannend, was war dein größtes Fuck-up? Was hat dich am meisten genervt?
Mhm. Also mein größtes Learning ist mein eigenes Ego. Wirklich dieses, ich habe es jetzt einmal gemacht, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe es ein zweites Mal gemacht, jetzt weiß ich, wie es geht. Warum? Ein Teil, den ich noch nicht erzählt habe, ich habe nach dem Exit der zweiten Firma nochmal eine weitere Softwarefirma gekauft. Ja, war eine kleinere Firma mit 10 Mitarbeitern etwa. Die waren, mit denen hatten wir schon sozusagen, haben wir schon zusammengearbeitet in der Bestattersoftwarefirma. Und die habe ich übernommen. Weil ich dachte, okay, also erster Exit, zweiter Exit, okay, jetzt bin ich Investor. Jetzt kaufe ich mir mein Portfolio zusammen. So. Und dann ist man ja so irgendwie euphorisiert und sagt so, okay, jetzt weiß ich ja alles. Also ich habe ja wirklich jetzt schon alles gesehen. Genau, und wir haben das Unternehmen gekauft, genauso kurz bevor der Markt eben runterging. Ja. Am Ende des Tages war es kein, ich habe keinen großen Kaufpreis bezahlt. Das konnte ich sozusagen so aus dem Cashflow gut finanzieren. Aber am Ende des Tages habe ich plötzlich irgendwie, stand ich in einer Firma und habe Feuer gelöscht, weil plötzlich die Nachfragen gingen runter. Es hing sozusagen überwiegend an einem Software-Developer, der sozusagen eine Kernkompetenz hat. Und dann dachte ich so, oh Gott, Tim, ey, du hast doch wirklich jetzt irgendwie alle Erfahrungen gemacht. Wie passiert dir sowas Dummes? So. Und deswegen, wir haben die Firma quasi dann mit einem Wettbewerber gemerged und haben quasi so ein bisschen eine gute Situation ganz am Ende hergestellt. Aber es war nochmal spannend, so an sich selber zu erkennen, auch wenn man die Dinge zweimal relativ erfolgreich gemacht hat, das dritte Mal, was für ein Ego man dann so ausstrahlt und was einen dann so das eigene Ego erblendet, gewisse Sachen auch wirklich in der Hausaufgabe zu machen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein großes Learning, zurückzustecken und nochmal wirklich mit Demut ranzugehen, zu gucken, okay, was sind die Fähigkeiten, die ich jetzt hier wirklich habe, die ich an den Tisch bringe? Wo fühle ich mich auch sicher? Und was sind vielleicht auch Projekte oder Unternehmungen, die sind, da käme ich dann doch noch nicht ganz gut aus. Ne? Da brauche ich doch irgendwie Unterstützung oder eine zweite Meinung oder irgendwie sowas. Also das Projekt, das waren nochmal 12 Monate, wo ich wirklich, die waren hart. So. Haben mich nicht umgebracht und so weiter, aber das war nochmal tough.
Ja, krass. Und bist du am Ende oder ihr, du sprichst häufig von ihr oder uns, seid ihr, bist du dann da letzten Endes mit einer Null rausgegangen oder hast du gesagt, okay, ich habe einen Teil jetzt, muss ich abschreiben, war einfach unter Learning zu verbuchen?
Genau. Dieses Wir kommt daher, dass ich teilweise immer mit Gründern gestartet bin, dann aber auch teilweise alleine übernommen habe. Das dritte Projekt, das dritte Unternehmen, das habe ich tatsächlich alleine gekauft, hatte aber natürlich ein Team, mit dem ich quasi auch dann diese dynamische Zeit natürlich dann irgendwie gehandelt habe. Da bin ich tatsächlich mit Verlust rausgegangen. Der ist jetzt nicht so, also der ist, glaube ich, schon knapp 6-stellig, aber das Wort, ne? Also dann muss man den Teil muss man halt dann einfach abschreiben, als Learning verbuchen. Ob ich das irgendwie nochmal irgendwie reinfinanziert bekomme, also auch da gibt es ja quasi mit dem Merger gibt es dann irgendwie entsprechende Umsatzbeteiligungen, die dann irgendwie noch nachträglich ziehen. Ob das jetzt quasi dazu führt, dass ich den Verlust wirklich komplett nulle, glaube ich nicht. Aber am Ende des Tages muss ich das, glaube ich, eher als nochmal ein teures Learning abschreiben. Ja.
Gut, aber ich ehrlicherweise sicherlich from good to great war auch bei vielen Unternehmern damals auch so. Die haben auch nicht immer alles richtig gemacht. Ja. Das ist ja, ja, in der heutigen Welt sieht das immer alles so toll aus und nee, wir haben alle immer nur Erfolg. Ja. Nee, ist es tatsächlich ja nicht das, was du eben auch gesagt hast. Gefühlt und übertrieben gesagt, bist du erst dann Unternehmer, wenn du halt auch mal Privatinsolvenz gegoogelt hast. Ja, und wenn du auch weißt, wie es ist, unter Druck zu stehen. Schöner nächster Kalenderspruch, unter Druck entstehen Diamanten. Ja. Muss man halt nur mal aussagen, das gehört halt irgendwie dazu. Und jetzt, Gott sei Dank, ist das ja für dich sehr, ich sage jetzt mal, komfortabel, dass du sagen kannst, okay, ich habe das jetzt investiert und es ist weg und scheiße, ja, es ist weg und habe ich jetzt auch nicht aus freiwilligen Stücken weggegeben, das Geld, aber es bringt mich halt nicht um, sondern ich lerne daraus und ich weiß, wenn ich das nächste Investment mache, dann mache ich es definitiv anders.
Genau, ja. Und daraus werden weitere Investments entstehen, ne? Also ist ja sozusagen, also ich habe im Prinzip hat das Investment ja für mich eigentlich ein Tor aufgestoßen, über das ganze Thema Unternehmensnachfolge überhaupt nachzudenken, also wirklich da reinzugehen, zu sagen, okay, muss ich denn immer ein Startup gründen? Ja, das habe ich jetzt zweimal hintereinander gemacht, habe sie dann irgendwie erfolgreich verkauft, das dritte war jetzt eine Übernahme, naja, ne? Aber tendenziell finde ich den Part Unternehmensnachfolge total faszinierend. In den nächsten 10 Jahren wird es einfach eine signifikante Anzahl an Unternehmen geben, die zum Verkauf stehen, weil die Unternehmer einfach in ein Alter kommen, wo sie das Unternehmen nicht weitergeben können. Meistens, so wie, ne, da zurück zu deiner Frage, meistens haben sie sich nicht gut vorbereitet. Das heißt, die haben eben vorher nicht die Strukturen aufgebaut, die es braucht, um einen guten Kaufpreis zu erzielen. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt schlau hingeht und ein bisschen mit unternehmerischem Geschick, ist jetzt die Chance, die nächsten 10 Jahre zu guten Preisen Unternehmen zu kaufen. Und damit meine ich Mehrzahl, also wirklich Unternehmen, 1, 2 Dachdeckerbetriebe oder eine Fahrschule und noch eine Fahrschule, noch eine Fahrschule. Bestattungsbetriebe, ja, weil ich die gerade tatsächlich zu einem relativ attraktiven Preis wirklich kaufen kann, sie dann auch gut finanziert bekomme, weil es natürlich dann auch laufende Betriebe sind. Und wenn ich dann ein bisschen unternehmerisches Geschick habe, dann ist es ja eigentlich, und so, wir sagen bei Scale-Up immer, sozusagen skalieren ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, ja, weil im Prinzip das ist kein Feenstaub, den wir irgendwo versprühen, sondern das muss halt einfach nur diszipliniert sein Handwerk gemacht werden. Und dann kann man ein Unternehmen sehr gut skalieren. Und dementsprechend mit ein bisschen unternehmerischem Geschick kann man jetzt aus wie 3, 4, 5 Zukäufen in den nächsten 10 Jahren wirklich ein signifikantes Unternehmen aufbauen, was dann auch wirklich zu einem attraktiven Preis verkauft werden kann. Also wenn man dann eine entsprechende Größe hat, dann sind natürlich wieder auch externe Geldgeber durchaus interessiert, dein Unternehmen zu übernehmen.
Ja, klar, ich meine, mit einem Unternehmen sind die Multiples einfach andere oder die Bewertungsgrundsätze andere, als wenn du halt 4, 5 Unternehmen irgendwie miteinander verbunden hast und Mehrwerte schaffst, dann werden sie tendenziell die Unternehmensbewertungen deutlich höher sein.
Genau, ja,
Wie ist deine Erfahrung? Wie kann das Ganze finanziert werden? Also ich würde sagen, natürlich aus eigener Erfahrung, ja, du findest eine Bank für einen Betrieb, sei es ein MBO, sei es ein MBI, was auch immer. Aber wie schaffst du dann in kurzer Zeit, sag mal, ein zweites, drittes, viertes, fünftes Unternehmen anzudocken, anzukaufen, wenn du ja gleichzeitig immer noch in der Verpflichtung bist, deine Geschäftsanteile zu finanzieren und rückzuführen.
Genau. Ich bin inzwischen nicht mehr so, also ich bin inzwischen sehr viel offener Investoren gegenüber, weil es eben neben den Private Equity Fonds und den Venture Capitalisten gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Vehikel und Varianten, die man durchaus wählen kann. Also einen guten Finanzierungsmix herzustellen aus Fremdkapital, Eigenkapital, ne, Verkäuferdarlehen, wie in deinem Fall. Diese Mezzanin-Beteiligung, da habe ich gerade eine Podcast-Folge zu gemacht, wird wahnsinnig unterschätzt, also ist von den Bundesländern ein sehr gutes Vehikel, um nochmal die Eigenkapitalbasis zu stärken und damit sozusagen vielleicht auch höhere Kaufpreise zu finanzieren. Also es gibt inzwischen eine relativ breite Finanzierungslandschaft, um Betriebe dann auch entsprechend zu finanzieren. Und ich glaube, wenn das erste Unternehmen natürlich von der Finanzierungssumme schon wirklich am obersten Limit ist, ja, dann wird es halt vielleicht auch nochmal 1-2 Jahre dauern, bis man dann das zweite finanziert bekommt, ja. Wenn aber das erste vielleicht irgendwie, ne, wenn wir dann nicht direkt ins obere Fach vom Regal greifen, sondern irgendwie in der Größenordnung, wo man sagt so, ich sag mal, mittleres Bestattungsinstitut, ja, und man kann jetzt da irgendwie 1 oder 2 Jahre wirklich auch aufzeigen, okay, wir übernehmen hier etwas oder wir haben was übernommen, der Betrieb funktioniert weiter, wir tilgen unsere Darlehen fristgerecht, dann wird jede Bank, jeder Investor oder Geldgeber wird auch sagen, und wir finanzieren dir halt eben auch das zweite oder das dritte Institut, Bestattungsinstitut entsprechend mit. Das ist ja dann so ein bisschen eher eine Vertrauensfrage. Sind die Geldgeber, vertrauen die in das, was ich da tue? Darum würde ich da sagen, im Moment haben wir gar nicht so sehr ein Kapitalproblem in Deutschland. Kapital ist genug da. Wir haben auch nicht so sehr ein Unternehmens- oder ein Nachfolgethema. Wir haben meistens eigentlich ein großes Wissensthema, also dass wir noch mehr und schlauer werden, wie funktioniert gute, solide Unternehmensführung. Ja. Und wenn wir da gut werden, und wir eigentlich quasi auch mehr Unternehmensnachfolger in Deutschland gewinnen, dann haben wir eigentlich quasi eine sehr, sehr gute Chance, einfach auch diese Unternehmensnachfolgelücke gut zu schließen.
Ja. Glaubst du tatsächlich, dass wir so eine Wissenslücke haben? Oder ist es vielleicht auch ein Thema, wie soll ich es mal ausdrücken, ein soziales Thema, sagen wir mal so, dass der Sozialdruck auf Unternehmer größer wird im Sinne von, keine Ahnung, Vermögensbesteuerung, Gleichverteilung, Vier-Tage-Woche. Also, dass wir als Unternehmer, übertrieben gesagt, alles harmonisieren sollen, was jetzt zum Beispiel die Gehälter angeht. Mhm. Alle sollen irgendwie das Gleiche bekommen und als Unternehmer hast du ja in Deutschland immer noch kein einfaches Standing. Also du darfst nicht scheitern. Du musst alle immer gleich bezahlen. Wenn die Krankenquote hochgeht, dann heißt das immer, du bist als Unternehmer unglaublich schlecht. Und dass das vielleicht auch einige davor zurückschrecken lässt oder davon abhält, sich damit zu beschäftigen, mit Unternehmertum allgemein und Nachfolge im Speziellen.
Also das ist jetzt so, könnte jetzt aus mehreren Dimensionen antworten. Ne? Darum, vielleicht fange ich mal bei der einen Dimension an. Ich glaube, Unternehmer zu sein, ist das Wirkungsvollste, was man für sein eigenes Leben tun kann. Ja? Ja. Ich bin unternehmerisch tätig. Ich nehme mein eigenes Glück in die Hand und unternehme etwas. So. Für mich ganz persönlich einer der besten Jobs, die ich mir hätte wünschen können. Ja? Weil ich bin für das verantwortlich, was ich erwirtschafte. Ich bin aber auch für das verantwortlich, was ich irgendwie in den Sand setze. Das ist dann irgendwie Teil meiner Aufgabe. Aber ich fühle mich als Mensch wahnsinnig wirkungsvoll. So, das erstmal vorweg. Finde ich, dass wir in Deutschland, wir haben, glaube ich, gerade ein Anpassungshemmnis. Ja, wir sind sozusagen, glaube ich, gerade relativ schlecht darin, uns an neue Gegebenheiten anzupassen. Darum haben wir gerade irgendwie so eine Beharrungskraft an älteren Strukturen oder an Strukturen, die irgendwie nicht mehr zu der Welt da draußen passen oder zur Nachfrage. Das sieht man irgendwie in der Automobilindustrie, das sieht man irgendwie in den erneuerbaren Energien und so weiter. Und ich glaube, wir haben eben auch in der Bürokratie ein Thema, was wir definitiv abbauen müssen, wo wir irgendwie schlanker werden müssen, irgendwie durch Digitalisierung und so weiter. Also auch da müssen wir einfach deutlich, deutlich besser werden und das gelingt uns irgendwie nicht so richtig gut. Glaube ich dennoch, ich finde dennoch, dass Deutschland ein sehr attraktiver Standort ist. Warum? Weil auch im Umkehrschluss wir ein Marktumfeld haben, was relativ stabil und lukrativ ist. Also wir haben hier hohe Standards, wir haben irgendwie ein relativ hohes Bildungsniveau, Also ich würde sagen, für Unternehmer ist das hier durchaus attraktiv zu investieren und den deutschen Mittelstand nach vorne zu bringen. Wir sind nicht die innovativsten. Also ich glaube, da ist gerade sozusagen China und die USA beide dafür bekannt, irgendwie einfach deutlich sozusagen voranzupreschen. Ich glaube, wir können hier in Deutschland einfach sehr solide, gute Qualitätsarbeit abliefern. Und wenn uns da sozusagen so eine gewisse Innovationskraft gelingt, dann bringt uns das stark nach vorne. Und dann haben wir einfach gewisse Dinge, auf die wir uns als Unternehmer ja einstellen müssen. Also wir haben einfach die Gen Z, die anders aufgewachsen ist. Teilweise in der Corona-Zeit aufgewachsen, die ganze Zeit vorm Bildschirm, die ganze Zeit irgendwie in einer Situation aufgewachsen, wo sie vielleicht auch alles haben. Ja, also die Generation, die Gen Z, die aufgewachsen ist, in vielleicht einer im gut behüteten Elternhaus oder auf jeden Fall nicht mehr in kriegsähnlichen Zuständen, wie wir sie irgendwie vor 70 Jahren hatten. Das heißt, da ist eine gewisse Sättigung. Ja? Also es ist nicht so diese Aufbruchstimmung gerade in der jungen Generation im Sinne von, ich will jetzt lieber 12 Stunden als 8 Stunden arbeiten. Und das liegt in der Natur der Sache. Darüber können wir uns jetzt ärgern oder wir können halt natürlich gucken, ob wir unsere Unternehmen entsprechend anpassen und gewisse Angebote machen. Also auch die Gen Z muss ja irgendwie ihr Geld verdienen, weil das wird eine gewisse Zeit lang vielleicht irgendwie aus dem Elternhaus finanziert, aber das kann nicht jeder oder das irgendwie müssen die sich irgendwann finanzieren und dann kommen auch die in ein Gerangel mit Angebot und Nachfrage. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da als Unternehmer einfach auf jeden Fall zum einen auf die Gegebenheiten uns anpassen müssen, wir aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Performance erwarten dürfen. Und wenn wir die gut definiert haben, das wiederum, wenn wir die gut definiert haben, dann würde ich sagen, ist das halt auch fair. Ja, dann können wir sozusagen den Schritt auf zum Beispiel eine neue Generation zumachen und sagen, meinetwegen, mach doch eine 4-Tage-Woche, wenn du unsere Definition von Performance erreichst, ja, so what? Ja. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist sozusagen aus zwei Ebenen oder aus mehreren Ebenen gar nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich glaube, nach wie vor ist es ein attraktiver Investitionsstandort.
Ja, das ist es. Ich meine, sicherlich ist der mögliche Skalierungsansatz ein anderer, als es in den USA ist. Es ist ein ganz anderer, als es in China ist, weil wir natürlich viel weniger Menschen sind. Mhm. Und wenn wir von Amerika sprechen, sprechen wir ja fairerweise in der Regel von den USA und nicht von Kanada noch mit dazu. Wir sprechen nicht Mittel- und Südamerika mit dazu. Mhm. Aber allein die USA mit über 300 Millionen Einwohnern und einem ganz anderen Investorenfeld ist natürlich geprägt für Unternehmensgründungen. Ja. Ehrlicherweise kenne ich keine Zahlen, was Unternehmensnachfolgen angeht in den USA. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen. Glaube aber, dass wir in Deutschland einfach sehr, sehr gut sind in den letzten, 60, 70 Jahren, was kleinere mittelständische Unternehmen angeht, die am Ende einen sehr großen Teil der Wirtschaft tragen, eine entsprechend große Verantwortung haben und auch große Chancen für Nachfolge einfach mit sich bringen, weil die Geschäftsmodelle eben da waren, da sind und sicherlich auch in Zukunft da sein werden. Nicht alle fairerweise, aber die wirklich relevanten, die werden weiter bestehen und die brauchen frisches Humankapital, die brauchen frische Innovationsgedanken letzten Endes und ich sehe das genau wie du, das ist eine wahnsinnige Chance, in der wir sind und gehe eigentlich so weit zu sagen, dass diese Nachfolgelücke, die sich da irgendwo jetzt derzeit auftut, für alle, die Unternehmer werden wollen oder Unternehmer sind, die größte Chance ist seit der Wiedervereinigung.
Ja. Ja, also ich würde soweit mit dir mitgehen und würde auch sagen, also es ist eine riesige Chance gerade für junge Unternehmer oder Menschen, die Unternehmer werden wollen. da eigentlich gerade reinzugehen und will einfach jeden ermutigen, es ist am Ende des Tages keine Kunst, es ist einfach lediglich Handwerk. Auch mit einem Betrieb von wie 10 oder 15 oder 20 Leuten, der gut aufgebaut und gut geführt ist, kann ich wirklich richtig gut von leben. Also es ist nicht nur, dass ich irgendwie eine erfüllende Aufgabe habe, sondern ich auch durchaus einfach da wirklich gut von leben kann. Also sozusagen unter dem Gesichtspunkt, ne? Wir versuchen irgendwie das Gehalt nach oben zu schrauben oder über Immobilieninvestments nochmal irgendwie was zu machen. Und ich glaube, das Unternehmertum und gerade das Unternehmertum in der Unternehmensnachfolge ist ein wirklich unterschätzter Hebel. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dem Podcast eigentlich irgendwie immer wieder machen möchte, ist eigentlich Geschichten zu erzählen von dem normalen Menschen, der in irgendeinem Vorort oder der nicht gesegnet ist mit besonderen Fähigkeiten, sondern dass ein normaler Mensch einfach in der Lage ist, so ein Unternehmen zu übernehmen und aufzubauen und in die Zukunft zu führen und dadurch in mehrerer Hinsicht, also zum einen Verantwortung für sich und seine Mitarbeiter übernimmt, dadurch natürlich auch irgendwie eine gesellschaftliche Verantwortung hat, aber sich selber gegenüber halt auch sich ein durchaus attraktives Leben zu finanzieren. Und wir sprechen da jetzt nicht von Millionen und Milliarden. Ne? Das muss es aber ja auch nicht sein. Wir können ja erstmal mit einem sehr, sehr attraktiven Unternehmerlohn anfangen. Und wenn der Unternehmerlohn dann vielleicht auch noch mit reduzierten Arbeitszeiten einhergeht, dann würde ich sagen, attraktives Leben.
Oder? Total.
So, ich glaube, da lässt sich auf jeden Fall viel machen. Und das ist so ein bisschen auch die Brücke, die ich versuche, mit dem Podcast ein bisschen zu starten, irgendwie Unternehmergeschichten zu erzählen von natürlich auch Success Stories, also Buy and Build und irgendwer, der irgendwie da zig Firmen übernommen hat und da wirklich am laufenden Band irgendwie 2-3 Unternehmen pro Jahr übernimmt, aber halt eben auch die Einzelgeschichten, wo jemand einfach Lucy aus meinem Podcast Mitte 20 hat sie einen Kaminbauunternehmer den Betrieb abgekauft. So, und das da haben wir 15, 16 Mitarbeiter, machen Kaminbau. Und das ist irgendwie so total faszinierend, dass es halt einfach Nischen auch gibt, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, ist genauso. Also gerade das bringt ja auch dieser Mittelstand noch mit sich, dass da Nischen gibt, die wir alle gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Nicht zuletzt, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, ist einfach eine Nische, die hat auch keiner auf dem Schirm gehabt. Habe ich selber nicht auf dem Schirm gehabt ursprünglich. Also ja, tatsächlich, ich pflichte dir da bei. Nachfolge ist ein absolut unterschätztes Feld, sich unternehmerisch und persönlich auch zu verwirklichen. Und das gehört am Ende auch dazu, ja, das Gehalt muss passen. Klar, finanziell ohne Sorge zu leben ist ein ganz großer Antrieb. Mhm. Aber du kannst dich halt einfach selbst verwirklichen, in welcher Form auch immer. Du kannst deine Ideen umsetzen. Und das ist etwas, was dir als Angestellter in der Regel nicht zuteil wird.
Nicht in dem Maße, genau. Nein, und genau. Ich kann auch verstehen, dass es natürlich einige Menschen gibt, die sagen, für mich kommt nur ein Angestelltenverhältnis in Frage. Ich muss irgendwie, brauche eine gewisse Sicherheit, weil Kind, weil Familie, weil Großeltern vielleicht krank oder so sind. Ja. Das ist, kann ich durchaus verstehen. Ich habe das, glaube ich, für mich mal immer definiert. Ich habe die Kompetenz und ich habe den Mut. Ja, das sind so zwei Ingredients, die in mir stecken. Also habe ich doch die verdammte Verantwortung, unternehmerisch tätig zu sein. So, ne? Also das eher umzudrehen und sagen, vielleicht könnte jetzt auch in Angestelltenverhältnisse gehen, aber nein, eigentlich habe ich zu mir selbst gesagt, ich habe die Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, unternehmerisch tätig zu sein. Weil wenn ich den Mut habe und wenn ich die Kompetenz habe, dann ist es doch meine Aufgabe, Unternehmer zu sein und irgendwas voranzubringen und irgendwie die Welt irgendwie besser zu machen. Und wenn ich dadurch Arbeitsplätze schaffe, wenn ich dadurch irgendwie eine Innovation nach vorne bringe, wenn ich dadurch anderen Unternehmern, wie ich es jetzt gerade mache mit Scale-Up, dabei helfe, gute, attraktive, funktionierende Unternehmen aufzubauen, dann ist das sozusagen, dann ist das mein Purpose, dann ist das mein Zweck meines Lebens.
Fantastisch. Es sind hervorragende Schlussworte, lieber Tim. Wenn die Leute verspüren, sie haben Mut, sie haben da Spaß dran und sie fühlen diese gleiche Verantwortung, wie du sie fühlst, der Gesellschaft gegenüber, wo können die Leute sich informieren? Wo können sie vielleicht auch mehr von dir erfahren und mit dir in Kontakt treten?
Ja, also man findet mich natürlich auf LinkedIn, man findet mich inzwischen eben mit dem Podcast auf Spotify. Das ist der Bypreneur-Podcast, den ich da einmal die Woche veröffentliche. Inzwischen sind wir auf YouTube und YouTube Shorts und TikTok und so weiter auf allen Plattformen. Genau, ich gehöre eben zur Scale-Up-Community dazu. Wir sind eben eine Community aus Unternehmern, wir unterstützen Unternehmer dabei, eben ihre Firmen attraktiv und gut aufzubauen. Also bypreneur.de, scaleup.de und ansonsten unter meinem Namen einfach bei LinkedIn.
Fantastisch. Wir packen das auch alles einfach in die Shownotes nochmal rein. Das ist noch einfacher für alle, die sich weiter informieren wollen. Ja, lieber Tim, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und so offen über deine Erfahrungen gesprochen hast, über deine Learnings, über deine Fuck-Ups und über deine Sicht auf die Dinge und auf Nachfolge. Fand ich extrem spannend. Vielen herzlichen Dank.
Kevin, danke, dass ich da sein durfte und genau, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, bis dahin. Danke.
Das war eine weitere spannende Folge von Talking Business Ideas. Vielen Dank fürs Zuhören. Um keine Folge zu verpassen, abonniere unseren Podcast und hinterlasse gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns ungemein weiter. Für mehr Inspiration rund um Business und Mindset, folge Kevin Tötmann auch auf Instagram. Kevin_Tötmann. Bis zum nächsten Mal bei Talking Business Ideas.